Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Dirk-Oliver Heckmann am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Kontrovers. Eine demokratische Zumutung sei die Corona-Pandemie und alles, was damit zusammenhängt. So hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgedrückt. Und tatsächlich sind die Menschen seit Ausbruch der Pandemie mit ungeahnten Einschränkungen konfrontiert und mit existenziellen Sorgen. Eine Umfrage von Infratest DIMAP belegt, eine deutliche Mehrheit hält die Maßnahmen, die ergriffen wurden, dennoch weiterhin für richtig. Fast 90% nämlich. Fast 30% gehen sie sogar nicht weit genug. Nur 11% halten die Maßnahmen für zu streng oder für überflüssig. Allerdings werden die Corona-Politik von Bund und Ländern ablehnen, lauter, abzulesen an den Demonstrationen in Berlin und anderswo. Die Bilder von den Reichsflaggen schwenkenden Rechtsextremen und Reichsbürgern auf den Stufen des Reichstagsgebäudes haben sich bei vielen von uns tief eingebrannt. Doch nicht alle, die die Corona-Politik ablehnen, sind Rechtsextreme. Darunter sind Esoteriker, Anhänger von Verschwörungserzählungen wie der QAnon-Bewegung, aber eben auch ganz normale Bürger, die sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt sehen. Darüber wollen wir heute reden. Protest gegen die Corona-Politik, absurd oder überfällig? Das Thema hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen. Und ich möchte Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. Zum einen aus Erfurt ist das Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie e.V. Schönen guten Tag, Herr Beck. Herzlich willkommen in der Runde.
Guten Tag.
Dann Frank-Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebunds. Er ist uns aus dem Funkhaus in Berlin zugeschaltet. Guten Tag und auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Montgomery.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Und in unserem Hauptstadtstudio müsste sitzen Erwin Rüttel von der CDU. Er ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags. Wir arbeiten aber noch an der Leitung. Er scheint mich im Moment noch nicht zu hören. Oder ist es doch der Fall? Hören Sie mich, Herr Rüttel? Bis jetzt noch nicht. Also die Kolleginnen und Kollegen sind da dran. Ich hoffe, dass wir das in wenigen Minuten hinbekommen. Heute früh, da war unser Anrufbeantworter bereits geschaltet und da haben uns schon eine Menge Stellungnahmen erreicht. Hier ein Auszug.
Dieser Protest ist völlig absurd. Insbesondere, wenn man sich die Melange anguckt, die sich da zusammengefunden hat, wo es anscheinend völlig egal ist, aus welcher politischen Richtung das Ganze kommt. Und ich denke mir, das ist ein Augenzumachen der Teilnehmenden vor allem. Und insofern ist dieser ganze Protest für mich überhaupt nicht ernst zu nehmen.
Detlef Sachse, ich rufe aus Köln an. Die Proteste gegen die Corona-Politik sind nach meinem Eindruck das Ergebnis von vielen Falschinformationen, die vielfach über die sozialen Medien lanciert werden und auf ein häufig gutgläubiges Publikum stoßen.
Hier Rüdiger aus Heidelberg. Überfällig. Man kann sich herumschikanieren lassen, man muss es nicht. Die Bundesregierung hat die Führung abgegeben an 2 oder 3 Virologen und an die Bundesländer und braucht sich nicht zu wundern. Die Bundesländer haben daraus einen teuren Schikanebetrieb für die Bürger gemacht.
Schulz, Jungheim. Das Demonstrationsrecht muss jedem Demokraten heilig sein, egal welche politische Meinung da vertreten wird. Wenn wir das jetzt auch noch einschränken wollten, spielen wir doch nur denen in die Hände, die behaupten, durch die Corona-Beschränkungen haben wir die Demokratie so gut wie abgeschafft.
Timo Scholz aus Ulm am Apparat. Wenn Freidenker meinen, ich protestiere und ich schließe mich mit anderen Gruppierungen zusammen wie von rechts und sonst irgendwo, dann finde ich es eigentlich sehr, sehr schade, weil dieses Recht auf Meinungsfreiheit, auf das Protestieren, das wird dann ein bisschen mit Füßen getreten. Und da finde ich es schön, wenn die Leute tatsächlich etwas mehr nachdenken.
Tja, soweit ein ziemlich buntes Meinungsbild zu dem Thema. Wir wollen vielleicht gleich in die Diskussion einschalten. Vielleicht starten wir mit Ihnen, Frank-Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebunds. Wenn Sie sich die Bilder von den Personen, die die Treppe des Reichstags in Beschlag genommen hatten, vor knapp 2 Wochen, um dort Reichsflaggen zu schwenken, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Naja, dass schon mal jemand den Reichstag gestürmt hat. Das sind natürlich alles unselige Geschichten der Vergangenheit, die uns da hochkommen. Aber auch ich bin dafür, man sollte fair trennen zwischen den Demonstranten, denen das Demonstrationsrecht heilig ist. Das ist es mir auch. Auch der größte Unsinn, auch falsche Theorien dürfen vertreten werden. aber die Form muss dennoch stimmen. Und deswegen glaube ich, dass diejenigen, die jetzt dieses Demonstrationsrecht aufgerufen haben, auch aufpassen müssen, dass sie nicht gekapert werden von falschen Ideologen. Sie haben eine Verpflichtung. Ich habe selber in meinem Leben viele Demonstrationen organisiert in der Vergangenheit. Ich habe immer sehr darauf aufgepasst, dass da nicht Trittbrettfahrer mit ihren eigenen Botschaften mitkamen. Das ist jetzt Aufgabe derjenigen, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen. An die Medien hätte ich aber auch noch eine kleine Aufforderung. Sie haben eben sehr schön gesagt, nur 11% der deutschen Bevölkerung glauben, dass die Maßnahmen zu streng oder zu weit gehen.
Laut Infratest-DiMAP, das ist eine aktuelle Umfrage, ne?
Ja, ich weiß, genau. Ich kenne die. Nur ich meine, wir müssen sehr klar sagen, in den Medien hat man manchmal das Gefühl, es seien sehr viel mehr.
Ja.
Und der Hype, den wir um diese Demonstrationen erleben, den finde ich teilweise auch sehr hoch gepusht. Wenn man das reduziert, wenn man die, ich dachte jetzt mal wirklich bewusst und auch bewusst provokativ, die Verrückten, die Verwirrten und die Rechtsradikalen rausnimmt, ist doch nur ein sehr kleiner Teil derjenigen, die ihr ernst gemeintes Demonstrationsrecht wahrnehmen wollen. Mhm. Und dafür trete ich ein, dass die das können.
Sicher, ganz wichtiger Impuls. Aber in der Tat waren das natürlich auch wirkungsmächtige Bilder, die da entstanden sind. Das ist ja auch ganz klar. Und es war natürlich auch ein Schock für viele, auch handelnde Politikerinnen und Politiker. Und hat natürlich eine breite Diskussion ausgelöst. Aber so ganz wenige waren es ja nur auch nicht, die demonstriert haben dort. Also,
ja, aber es waren nicht 1,3 Millionen.
Nee, das ist schon klar. Genau. Also, das muss man alles in Verhältnis setzen. Ja. Haben die, glaube ich, im Deutschlandfunk auch gemacht. Aber ich kann an der Stelle Erwin Rüttel von der CDU, dem Chef des Gesundheitsausschusses des Bundestags, auch begrüßen. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme mit der Leitung. Ja. Sie sind netterweise, Herr Rüttel, in ein anderes Studio umgezogen. Mhm. Herzlich willkommen, Herr Rüttel.
Ja,
vielleicht auch an Sie die Frage, Sie haben es wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, wie wir eingestiegen sind. Wenn Sie sich jetzt die Bilder von diesen Personen, von dieser Szenerie vor dem Reichstagsgebäude nochmal vor Augen führen, mit den Reichsflaggen schwenkenden Demonstranten, was geht Ihnen da heute durch den Kopf?
Ja, also zuerst war es Ärger, dann war es auch ein bisschen Angst, weil sich verschiedene Gruppen bei dieser Demonstration vermischt haben. Und wir pflegen im Bundestag eine sehr, sehr große Offenheit. Das ist das Haus des Volkes. Und wenn das dann oder der Versuch unternommen wird, das zu stürmen, dann ist das also mehr als nur wenig Respektlosigkeit, sondern dann will man über diese Demonstrationen mehr erreichen als nur gegen das Virus oder die Entscheidungen der Politik im Zusammenhang mit dem Virus zu demonstrieren.
Wo man da mal ja auch ein bisschen aufpassen muss, ob man da die Wortwahl von Rechtsextremen übernimmt, wenn man vom Sturm auf den Reichstag oder auf das Reichstagsgebäude übernimmt sozusagen. Also da muss man ja auch ein bisschen das ins Verhältnis setzen, denn ein echter Sturm sieht nochmal anders aus. Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher von Mehr Demokratie e.V. Auf der einen Seite die einige Hunderte auf dieser Reichstagstreppe demonstriert, aber haben fast 40.000, ich glaube 38.000 war die Polizeiangabe. Kann man die alle in die Ecke, rechte Ecke stellen?
Nein, alle bestimmt nicht. Aber ich verstehe die Veranstalter nicht, die da eine Bühne bieten, den Rechtspopulisten. Und wir kennen ja die Strategie auch von dieser Seite, auf Tabubrüche zu setzen, um eine Berichterstattung zu provozieren und dann damit weiterzuarbeiten, auch in den eigenen Medien und das eigene Klientel zu erreichen und die Blase noch geschlossener zu machen. Also da, denke ich, bin ich auch enttäuscht von solchen Veranstaltern, solchen Demonstrationen, die da viel zu wenig aufmerksam sind, sich viel zu wenig abgrenzen und da noch eine Bühne bauen.
Wir hatten dazu Michael Ballweg, den Organisator der Großdemonstration, der großen Demonstration, im Programm hier im Deutschlandfunk, und der hat gesagt, ja, da sind schon so ein paar Reichsflaggen zu sehen gewesen, aber unsere Ordnerinnen und Ordner, die wären da hingegangen und hätten den Leuten die Reichsflaggen da abgenommen. Also soweit nochmal so zur Einordnung. Jetzt ist es so, dass ja führende Politikerinnen und Politiker bis hin zu Bundespräsident Steinmeier gesagt haben, man muss schon aufpassen, dass man sich nicht vor den Karren spannen lässt und mit wem man da so mitläuft. So habe ich sie auch verstanden. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer argumentieren aber, nur weil da ein paar Rechtsextreme mitlaufen, kann ich doch meinen Mund nicht halten. Das ist doch irgendwo auch nachvollziehbar, Herr Montgomery, oder?
Ja, das Demonstrationsrecht ist etwas sehr Wichtiges. Deswegen hat ja auch der Berliner Senat durch die Äußerung von Herrn Geisel sich einen Bärendienst erwiesen, indem er das Demonstrationsrecht durch eine politische Argumentation und nicht durch eine sachliche Argumentation hat einschränken lassen wollen.
Das ist der Innensenator von Berlin.
Genau, ja. Und deswegen hat das Verwaltungsgericht gesagt, aus solchen politischen Gründen darf man das nicht einschränken. Hätte man sehr viel mehr auf den erkennbaren Wunsch, eben Maskenpflicht und Ähnliches und Gesundheitsauflagen, die aus dem Infektionsschutzgesetz ja letztlich herauskommen, zu durchbrechen, hätte das Verwaltungsgericht vielleicht sogar anders geurteilt. Aber nochmal, demonstrieren soll man für alles, was vernünftig und was Sinn macht, aber man muss dabei auch bei der Demonstration die Form wahren. Wenn das von vornherein nicht gewollt wird, sondern wie eben Herr Beck es völlig richtig gesagt hat, der Tabubruch nicht einkalkuliert, sondern bewusst provoziert wird, um eben mediale Öffentlichkeit zu erzeugen, dann muss man auch so eine Demonstration verbieten bzw. auflösen dürfen.
Wobei das ja so eine kleine Nebenveranstaltung war, sozusagen vor dem Reichstagsgebäude angemeldet von der Reichsbürgerszene. Herr Rüttel, damit hatte ja Michael Ballweg und diese Querdenken-Demonstration ja nicht direkt was zu tun. Also verstehen Sie die Leute, die jetzt uns vielleicht auch zuhören, die sagen, ja, nur weil da ein paar Rechtsextreme mitlaufen, warum soll ich mich da jetzt zurückhalten?
Also ich bin da gleicher Meinung wie Herr Montgomery. Das Demonstrationsrecht muss geschützt werden. Und Jens Spahn hat ja schon mehrfach gesagt, wir werden uns nach der Pandemie bei vielen entschuldigen müssen für Maßnahmen, die wir ergriffen haben, weil wir es nicht besser wussten. Also wir tasten uns ja im Grunde auch ran an gute Lösungen. Und das, was wir heute wissen, wussten wir vor 3-4 Monaten nicht. Und einiges wird auch nicht richtig sein. Was wir heute entscheiden, das werden wir in 3-4 Monaten dann auch wieder besser wissen. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, dass also Menschen Entscheidungen hinterfragen, dass demonstriert wird. Aber man sollte die Form wahren und es müssen die Hygienebestimmungen eingehalten werden. Das ist das Mindeste, weil es geht nicht nur um den Schutz von der Person, die demonstriert selbst, sondern im Grunde auch um den Schutz der Bevölkerung.
Ralf-Uwe Beck von Mehr Demokratie e.V. Was sagen Sie denn den Hörerinnen und Hörern, vielleicht ja auch von des Deutschlandfunks jetzt heute Vormittag, die sich überlegen, nee, mir passt das auch alles nicht und ich werde da bei der nächsten Demonstration, da bin ich dabei. In Konstanz ist ja für den 3. Oktober ja eine Demonstration wieder angemeldet. Was sagen Sie denen?
Also den würde ich schon sagen, sich anzuschauen, wer meldet die Demonstrationen an, was ist das für eine Gruppe, auch mal genau hinzugucken, welches Programm vertritt die, und ich würde als Demonstrant, wenn ich dazu neigen würde, ich tue das nicht, aber mich dazu beteiligen, tatsächlich genau aufpassen, wer da mitläuft.
Ja, das ist ja angemeldet wieder von dieser Querdenken-Initiative von Michael Ballweg da aus Stuttgart. Ist das eine Demonstration, wo man hingehen kann aus Ihrer Sicht?
Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was Querdenken angeht, und ich teile auch nicht das, wo ich Ballweg habe reden hören darüber, zu meinen, dass man jetzt da alle in das Gespräch ziehen muss. Das ist zwar richtig, wir brauchen eine ganz breite Debatte und wir sollten alle hören und uns auch alles anhören. Aber trotzdem sage ich nochmal, für mich ist die Grenzlinie, wenn ich eine Bühne biete, damit der Rechtspopulismus sich dann in der Breite darstellen kann. Und da kann ich nur allen, die da hingehen wollen, empfehlen, genau an dieser Stelle aufmerksam zu sein und sich gegebenenfalls auch dann zu verabschieden, wenn die Veranstalter das nicht hinkriegen, weil sie müssen versprechen, dass sie sich da distanzieren, und das ist in Berlin so aus meiner Sicht nicht gelungen.
Herr Rüttel, dazu nochmal vielleicht?
Ja, also ich teile diese Meinung. Man muss wissen, wer ruft zur Demonstration auf, wann läuft eine Demonstration aus dem Ruder. Und dann habe ich die Entscheidung, mich zurückzuziehen, weil ich bestimmte Aktivitäten, die sich entwickeln, nicht mittragen will. Und ich denke, das ist eine Handreichung, wie man an solche Demonstrationen, an solche Aktivitäten rangehen soll.
Gut, herzlichen Dank für diese erste Runde sozusagen hier im Deutschlandfunk. Ich möchte jetzt unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle auch gerne mit in die Diskussion hineinnehmen. Ich möchte Ihnen zunächst vielleicht ein, zwei E-Mails zu Gehör bringen. Herr oder Frau Meier hat uns geschrieben per Mail, und zwar, Zitat, die Corona-Maßnahmen waren natürlich nicht optimal, aber man kann darüber nicht mit Leuten reden, die die Existenz des Virus abstreiten. Ebenso wenig kann man mit Leuten reden, die nicht an die Existenz der Bundesrepublik glauben. Und wenn sich sogenannte besorgte Bürger mit Covidioten und Reichsbürgern gemein machen, dann kann man mit ihnen auch nicht mehr ernsthaft reden. Das ist die Meinung vom Herr oder Frau Meier, hat uns eine E-Mail geschrieben. Und dann vielleicht noch Michael Oberseider. Er ist der Meinung, ich finde Demos gegen Corona-Einschränkungen im Allgemeinen aktuell als unangebracht. Jedoch sind Proteste in einzelnen Bereichen, zum Beispiel der Kultur oder für bestimmte Berufsgruppen, berechtigt, da hier noch Nachbesserungen notwendig sind. Soweit die Meinung von Michael Oberseider. Und am Telefon haben wir auch einen Hörer zu Gast. Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, woher Sie anrufen. Neckargemünd höre ich gerade. Schönen guten Tag.
Ja, am Neckargemünd ist richtig.
Ja.
Meine Frage
darf ich fragen, mit wem ich rede?
Nein, ich möchte es anonym machen, bitte.
Ja, warum?
Private Gründe, und da es auch Gruppen gibt, die durchaus Gewalt zugeneigt sein könnten.
Okay, das nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Normalerweise machen wir das eigentlich nicht, weil wir schon mit unseren Namen für unsere Meinung stehen, aber machen wir jetzt mal in dem Fall mal eine Ausnahme. Was ist denn Ihre Meinung, Ihre Frage dazu?
Also meine Frage ist, deshalb möchte ich auch nicht genannt werden, könnte als provokativ betrachtet werden. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder dann von Urteilen gehört, zumindest gefühlt, dass Leute, die aufs Land gezogen sind, geklagt haben, dass der Hahn zu laut kräht, dass die Kirchenglocke zu laut ist, dass die Kuhglocken sind, dass die Kneipenstraße, die seit Jahrhunderten existiert, jetzt aus Lärmschutzgründen verboten, eingestellt oder früher geschlossen werden muss. Und Da habe ich eine Frage genau zu diesem aus diesem Hintergrund. Könnte es sein, dass den Bürgern, die sie hier in diesem Land zu lange klargemacht oder zu lange die Möglichkeit gesprochen wurde, ihre eigenen Wünsche über das Bedürfnis von vielen zu stellen? Das heißt, dass die, dass man überhaupt nicht mehr gewohnt ist, zugunsten anderer Mitbürger in seinen Wünschen auch nur mal ein kleines Stückchen zurückzustellen.
Ach, ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, die Corona-Politik ist so im Großen und Ganzen eigentlich richtig, schränkt die Leute ein, aber die Leute sind nicht mehr gewohnt, sozusagen diese Einschränkungen hinzunehmen zum Wohle aller. Habe ich Sie richtig verstanden?
Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob die Corona-Politik richtig gut ist. Ich für meinen Teil bin jedenfalls einigermaßen zufrieden damit. Ich weiß auch nicht, wie es anders gelaufen wäre. Die Frage ist, ob die Möglichkeit besteht, dass den Bürgern zu oft der individuelle Freiheit zugesprochen wurde. Nicht, dass es gefühlt ist, sondern einfach nur, ob das Gefühl zu oft das individuelle Recht des Einzelnen ist wichtiger als das kollektive Bedürfnis.
Okay, ja gut. Ich denke, jetzt ist Ihr Punkt angekommen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Neckargemünd, unbekannterweise sozusagen. Herr Montgomery, ich glaube, Sie haben gerade sehr gut gesagt.
Ja,
ist Ihre Reaktion, ja?
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der da angesprochen wird. Nehmen wir mal an, die schwierige Frage der Grundrechtseinschränkungen. Also wenn mir jemand erzählt, dass das Tragen einer Maske unter bestimmten Bedingungen für ihn eine Grundrechtseinschränkung wäre, dann glaube ich, der hat keine Ahnung vom Ausmaß von Grundrechten und von der Relevanz. Und was der Herr, der anonyme Herr eben gesagt hat, das bemerke ich auch. Das Tragen einer Maske schützt nicht den, der die Maske trägt, sondern es schützt vor allem alle anderen. Daran habe ich mich übrigens am Anfang der Debatte auch geirrt. Ich war auch mal gegen die
Maske. Die waren dagegen, ne? Ja.
Jawohl. Ich habe mich geirrt. Es gibt heute wissenschaftlichen Beweis, dass das andere schützt. Und in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, die durch ein Grundgesetz auch noch verfasst und geordnet wird, muss ich einfach hinnehmen können, dass meine Maske andere schützt und dass der Staat das von mir verlangt, weil er andernfalls die gesamte Gesellschaft nicht mehr schützen kann. Und da, finde ich, hat der Herr eben was völlig Richtiges gesagt, in der Vereinzelung unserer Gesellschaft, das Ich kommt zuerst, das Wir steht hintan. Und da müssen wir alle als politisch aktive Menschen, glaube ich, noch ein bisschen mehr nacharbeiten, damit die Menschen das wieder begreifen.
Erwin Rüttel von der CDU, gibt es da Nachholbedarf?
Ja, also ich kann den Beitrag des Herrn gut nachvollziehen. Auch meine Wahrnehmung ist, dass also die Individualität immer stärker in den Vordergrund rückt und so der Gemeinschaftsgedanke nicht mehr die Bedeutung hat, den es eventuell vor einigen Jahrzehnten hatte. Also ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die damit zu tun hat, dass es uns insgesamt gut geht, dass es keine oder immer weniger existenzielle Sorgen gibt. Und ich glaube auch, dass die Politik diese Thematik aufgreifen muss, nachschärfen muss und dass wir daran arbeiten müssen, auch den Wert der Gemeinsamkeit wieder herausarbeiten müssen.
Wir haben nur noch so 30 Sekunden in unserer Sendung, aber Ralf-Uwe Beck, vielleicht noch einen Satz von Ihnen zu dem Thema abschließend vielleicht.
Ja, es ist natürlich Aufgabe des Staates, im Gemeinwohl, für das Gemeinwohl zu entscheiden. Aber trotzdem gehört es natürlich zu unserer Demokratie, dass sie sich lernfähig gibt. Und dazu gehört auch, dass die Einzelnen eine Möglichkeit haben müssen, ihre Belange vorzubringen und sich Gehör zu verschaffen. Und das muss dann aber irgendwie einfließen auch in eine Entscheidung, die wir alle am Ende mittragen. Aber ich kann nicht hergehen als Staat und sagen, wir fällen Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls, wie jetzt eben Infektionsschutz. Mhm. Und deshalb blenden wir die Meinung der anderen aus. Damit würden wir die Idee der Demokratie untergraben, denn die setzt darauf, dass alle Menschen, die von politischen Entscheidungen betroffen sind, auch die Möglichkeit haben müssen, diese Entscheidung zu beeinflussen.
Und deswegen diskutieren wir hier im Deutschlandfunk in Kontrovers auch genau über dieses Thema, und zwar völlig offen. Protest gegen die Corona-Politik, absurd oder überfällig das Thema heute. So, und dann habe ich Ihnen noch 2, 3 E-Mails jetzt an dieser Stelle gerne zu verlesen. Harry Niebuhr hat uns geschrieben, Zitat: Wer in einer Demonstration neben Neonazis, Reichsbürgern, Identitären oder Aluhüten mitmarschiert, für den gilt die alte Volksweisheit: Wer sich mit dem Hund ins Bett legt, wacht mit Flöhen auf. Das ist die Meinung von Harry Niebuhr. Aber wir haben auch sehr viele sehr kritische Stimmen. Zunächst einmal Wolfgang Daub, Zitat: Die Corona-Maßnahmen sollten immer wieder hinterfragt werden, denn diese richten erheblichen, nicht nur wirtschaftlichen Schaden an. Was mir aber fehlt, sind nachvollziehbare Daten, wie beispielsweise die der Erkrankungsrate von Kindern und Lehrern in Schweden, wo es keine generellen Kita- und Schulschließungen gab. Im Vergleich zu Deutschland, das ist die Meinung von Wolfgang Daub. Und Heiko Pieplo schrieb uns, Zitat: Die Proteste sind berechtigt und müssen ausgeweitet werden. Unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes werden unsere Grundrechte ausgesetzt und beschnitten. Die Maske ist zum Symbol der Entmündigung geworden. Die Maske schützt weder vor Viren noch vor Bakterien. Sie befriedigt nur unsere unstillbare Sehnsucht nach Ohnmacht. Soweit also Heiko Pieplo, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Und telefonisch sind wir jetzt verbunden mit Hannes Wilhelm Kell aus Brandenburg. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag in die Runde.
Herr Kell, ja, richtig.
Meine Frage oder mein Statement bezieht sich darauf, dass ich es für dringend notwendig erachte, die fachlichen Hintergründe, um dieses ganze Infektionsgeschehen auch öffentlich zu diskutieren, um damit auch, ich sag mal, möglichen Verschwörungstheoretikern, wie es ja immer bezeichnet wird, den Boden zu entziehen.
Haben Sie den Eindruck, dass das nicht passiert, dass die fachlichen Aspekte diskutiert werden, und zwar in ziemlich vielen Einzelheiten?
Also ich habe es leider so gesehen, dass fachlich anderslautende Meinungen auch von Professoren, Virologen, Doktoren, Ärzten eher einer Zensur unterliegen, als dass darüber öffentlich wirklich diskutiert wird. Und
was meinen Sie genau?
Medien ist während der ganzen Corona-Zeit ja hauptsächlich maßgeblich Herr Drosten zitiert worden. Und er ist in der Ärzteschaft durchaus auch mit vielen Ansichten umstritten. Also das müsste fachlich eigentlich öffentlich deutlich mehr diskutiert und damit auch kommuniziert werden.
Herr Kell, nehme ich ein bisschen anders wahr. Ich kann es auch so für den Deutschlandfunk zumindest sagen und auch für viele andere Medien, dass sehr, sehr, sehr viele andere Virologen, Epidemiologen zitiert werden, eingeladen werden, auch in Talkshows. Auch bei uns in den Sendungen haben wir eigentlich eine ganze Fülle von Experten. Aber ich nehme das mal mit, ja, Herr Kell, in die Runde, wenn Sie einverstanden sind.
Ja, gerne.
Herr Montgomery, vielleicht Sie dazu?
Ja, ich teile die Meinung überhaupt nicht. Denn ich habe noch nie in 35 Jahren Arbeit als Arzt an einer Universitätsklinik eine so offene, schnelle und auch die Bevölkerung beteiligende Debatte um wichtige wissenschaftliche Fakten erlebt wie bei dieser Corona-Debatte. Ich finde das übrigens toll. 95% aller Arbeiten zu Corona werden als Open Source, das heißt für alle zugänglich, ins Internet gestellt. Und natürlich, es ist ein neues Virus, es ist eine neue Erkrankung, es ist eine neue Art der Infektionsausbreitung. Natürlich haben wir uns geirrt und wir müssen der Bevölkerung klar machen, und das kann Herr Drosten wirklich fantastisch, wir müssen der Bevölkerung klar machen, dass der wissenschaftliche Fortschritt von heute wahrscheinlich der Irrtum von morgen ist. Das erlebt die Bevölkerung, die bisher so wissenschaftsgläubig war, dass sie das immer so als das obiter dictum von oben gesehen hat. Und jetzt müssen sie feststellen, auch wir streiten. Aber wir streiten in der Sache, nie um die Personen. Und Öffentlichkeit transponiert diesen Streit in der Sache oft dann auf Personen. Und deswegen wird mit Herrn Drosten in meinen Augen völlig unsachgemäß umgegangen. Der sagt seine wissenschaftliche Meinung. Stellen Sie mal vor, er täte das nicht mehr und würde nur aus Angst vor der Öffentlichkeit auf dem Schwachsinn von gestern bestehen.
Aber die Kritik war ja gewesen, dass quasi nur Herr Drosten zitiert wird. Wie gesagt,
ja,
ich habe eine andere Wahrnehmung auf den deutschen
Funk,
kann ich das sagen. Ja. Aber Ralf Uwe, können Sie diese Kritik verstehen?
Ich kann die Kritik verstehen. Ich kann dem zustimmen, was Herr Montgomery sagt. Ich würde dennoch eben sagen, aber wir brauchen eine Auswertung, wie die Politik mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen umgeht. Genau diese Schnittstelle muss genau angeschaut werden. Ich will gleich vorausschicken, dass es uns nicht darum geht, über der Regierung den Stab zu brechen. Wir haben eine Initiative gestartet, 4 Organisationen, wir von Mehr Demokratie, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, der Bund der Steuerzahler und Foodwatch, nämlich mit der Forderung an die Politik, in eine Auswertung zu gehen, eine Aufarbeitung, wie die Politik mit dieser Krise umgegangen ist, und zwar ganz unaufgeregt, solide und transparent. Und das stellen wir uns auf der Ebene des Gesetzgebers vor, mit einer Parlamentskommission beim Bundestag. Die sollte, da gibt es auch Vorbilder, frühere Kommissionen, hälftig mit Abgeordneten besetzt sein und hälftig mit Expertinnen und Experten, sodass dann Politik und Wissenschaft tatsächlich an einen Tisch kommt. Jetzt fehlt aber noch eine Gruppe, nämlich es fehlen die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb stellen wir uns das zweistufig vor, Parlamentskommission. Die arbeitet auf, es gibt einen Bericht und der sollte dann gehen und gekoppelt werden an die Kompetenz der Betroffenen. Das denken wir uns als ein losbasierter Bürgerrat, also im Zufallsprinzip ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Auch dafür gibt es Modelle, die dann das, was in dieser Krise an Maßnahmen vom Stapel gelassen worden ist, von der Politik auf den Prüfstand stellt und Empfehlungen an die Politik gibt. Es geht nicht darum, einen Pranger aufzumachen. Wir konstatieren tatsächlich, dass Deutschland sich im weltweiten Vergleich sehen lassen kann. Die Maßnahmen ziehen, die tragen auch aus. Wir haben die Sache einigermaßen im Griff. Es geht uns darum, vorauszublicken. Es reicht einfach nicht. Das ist das, was wir ja momentan auch erleben, dass ein Minister nach dem anderen sich in Interview äußert. Sehr sympathisch, auch Herr Spahn, der dann sagt, ja, wir wussten nicht alles und wir können auch nicht alles wissen. Man erlebt Politik sehr selten so, auch dass Politik ihre Unsicherheit offenbart. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung, zu einer Fehlerkultur zu kommen. Und die wiederum bietet eine Chance, eben einfach nicht nur zurückzugucken und sagen, wir haben Fehler gemacht, sondern Rückschlüsse zu ziehen für zukünftige Krisen.
Ja, vielen Dank, Herr Beck, dass Sie das schon mal detailliert auch dargestellt haben. Wir kommen da auch später noch mal detaillierter dazu, ob das ein guter Vorschlag ist oder auch nicht oder welche problematischen Punkte das möglicherweise auch haben könnte. Aber schönen Dank erstmal, dass Sie das schon mal vorgestellt haben. Ich möchte aber jetzt noch mal an der Stelle einen Hörer zu Wort kommen lassen, und zwar Herr Tellem aus Halle an der Saale. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Hellem.
Herr Hellem. Ja, pardon dafür, aber Sie haben sicherlich einen Punkt, eine Frage an uns.
Ja, im Prinzip ist es sozusagen schon vorweggenommen durch den Redner eben, und auch der Titel Ihrer Sendung unterstreicht das, was meine Hauptkritik ist. Es gibt also sozusagen nur absurd oder überfällig, also nur schwarz oder weiß. Und in den letzten Wochen und Monaten hat mich doch sehr irritiert, auch an der Berichterstattung des Deutschlandfunk, dass kritische Stimmen, nachdenkliche Stimmen, die nicht unbedingt dem politischen Mainstream entsprachen, schnell in irgendwelche Ecken, in Schubladen mit Etiketten, Verschwörungstheoretiker etc. versehen sind. Und das hat mich sehr erschrocken, zumal ich die Sorge habe, dass der dünne Firnis der Demokratie an dieser Stelle sozusagen aufgebraucht wird. Wir müssen es aushalten und müssen wieder lernen, auch gerade unter dem Eindruck einer gesundheitlichen oder wie auch immer Bedrohung, nicht in Gesprächsformen von Krieg und Frieden, von, also wir sind im Krieg, sagte Herr Macron in Frankreich, Laschet hat es richtig, als eine Frage von Leben und Tod ausgerufen.
Sind ja auch viele Menschen gestorben, ne?
Das ist völlig richtig und das ist schlimm genug, aber es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig sozusagen, wer nicht dafür ist, verdächtigen und totschlagen. Und wenn ich beispielsweise nur das, was der Bundesgesundheitsminister in der letzten Woche sehr vernünftig gesagt hat, wir müssen hin zu einer Art Differenzierung und schauen, dass die Maßnahmen wirklich dort greifen, wo sie greifen müssen. Wenn ich das im Juni oder Mai gesagt hätte, dann wäre ich für einen, Covidioten gehalten worden. Und diese Art von Diskussion, mal bar vom Inhaltlichen, die dürfen wir uns in einer Demokratie, in einer gewachsenen, sicheren und eigentlich stabilen Demokratie wie der deutschen eigentlich nicht erlauben.
Ganz herzlichen Dank, Herr Hellem, für Ihren Anruf und Ihren Diskurs, Beitrag sozusagen. Bleiben Sie bitte dran, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir vom Deutschlandfunk haben auch in der Tat den Anspruch, Kritikerinnen, Kritiker in keiner Weise in irgendwelche Ecken zu stellen. Ganz im Gegenteil, Kritik ist bei uns im Programm natürlich auch vielfältiger Weise auch wiedergespiegelt worden, ohne dass da jemand abgestempelt worden ist. Und wir hier in Kontrovers diskutieren seit Wochen, seit Monaten ja auch immer wieder. Und da sind wir ein offenes Forum. Herr Lehm, ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Aber ich möchte Ihren Punkt gerne auch an Herrn Rödel mal weitergeben. Ist das so, haben wir diese Tendenz in der Gesellschaft, in der Politik auch Kritiker auf diese Art und Weise mundtot zu machen?
Also meine Wahrnehmung ist, dass also wir eine gute Diskussion haben über die Maßnahmen und Entwicklungen, also Maßnahmen zu Corona und Entwicklungen in der Gesellschaft. Meine Wahrnehmung ist, dass die Politik deutlich macht, dass man Positionen in Frage stellen kann. Wir führen eine fachliche Diskussion. Meine Wahrnehmung ist auch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, dass man also sich an der Sache orientiert und persönliche Angriffe praktisch nicht stattfinden. Wir diskutieren seit Mai etwa, dass wir Erfahrungen sammeln müssen aus den Entscheidungen im Zusammenhang mit Corona. Und wir werden jetzt in absehbarer Zeit eine Diskussion führen, ob also eine Enquete-Kommission die richtige Lösung ist. Wir brauchen hier verschiedene Blickwinkel, weil wir wissen wollen, was ist gut gelaufen, was muss man, wenn es mal wieder eine Pandemie gibt, genau so wieder machen, was darf man so nicht machen, und das wollen wir praktisch mit der Wissenschaft, die Politik und andere Experten aus der Gesellschaft erarbeiten. Grundsätzlich muss ich sagen, sind wir mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, relativ gut gelaufen. In anderen Ländern hat es wesentlich mehr Probleme gegeben, trotz mehr Einschränkungen. Und deshalb glaube ich, dass wir diese Diskussion führen müssen, aber immer im Hinterkopf auch haben müssen, bei uns ist relativ gut gelaufen im Vergleich zu anderen, mit weniger Einschränkungen.
Herr Hellem, bei uns werden Kritiker nicht totgeschwiegen oder in die Ecke gestellt. Deswegen, ich komme jetzt nochmal auf Sie zurück. Überzeugt Sie das?
Nicht wirklich. Das ist ein bisschen diese reflexhafte, schematische Antwort, die ich eigentlich erwartet habe. Meine Beobachtung ist eine andere. Übrigens auch die Zuhörermeinungen, die heute Morgen auf Ihrem Anrufbeantworter beweisen. Es gibt nur ein Schwarz oder Weiß dazwischen. Ein Diskurs findet leider nicht statt. Und es muss auch gerade einen Kurs zwischen den Menschen, die in ihrem Berufsfeld, in ihrem familiären Umfeld die Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen zu spüren bekommen, ein Diskurs Diskurs darüber, was also im Alltag erfahrbar ist, an Kindern, in den Schulen, am Arbeitsplatz. Das muss möglich sein, ohne dass man sich gegenseitig zunächst erstmal in irgendeine Richtung sortieren lassen muss.
Und meine Beobachtung ist,
dass das zu wenig stattfindet.
Okay. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für diesen Anstoß. Und wir bemühen uns um diesen Diskurs, und zwar in jedem Einzelpunkt. Und ich möchte vielleicht auch mal ein bisschen konkreter machen, vielleicht mal auf die einzelnen Maßnahmen auch mal in den nächsten Minuten mal schauen. Beginnen wir vielleicht mal mit der Maskenpflicht, die ist ja sehr umstritten. Da gab es ja seit Beginn der Pandemie ein ziemliches Hin und Her. Zuerst hieß es, Masken bringen nichts. Herr Montgomery, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, Sie haben da Ihre Meinung geändert. Ehrt Sie ja auch sehr, dass Sie das so freimütig dann auch jetzt zugeben, hier live auf dem Sender, macht auch nicht jeder. Jetzt gibt es ja eine Maskenpflicht in Geschäften, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in öffentlichen Gebäuden. Dann das Thema Bußgeld, da haben wir die unterschiedlichsten Regelungen gehabt in den Bundesländern. Dann der Versuch, eine einheitliche Regelung zu finden. Sachsen-Anhalt scherte dann aber dann auch wieder aus. Zeigt dieses Hin und Her nicht eine erschreckende Planlosigkeit, Herr Montgomery?
Ja, es zeigt eine leider, und damit meine ich jetzt mal nicht Herrn Rüttel, sondern auch die Bundesländer, eine schreckliche Planlosigkeit, haben Sie völlig recht. Es zeigt aber auch hier, dass die Einzelinteressen Einzelner im politischen Raum handeln, da über das gemeinsame Interesse, glaube ich, überwiegt. Ich unterstelle einfach, dass die Motive, warum so etwas hinterfragt wird, überhaupt nichts mit Wissenschaft, mit Infektionsschutz oder mit solchen Dingen zu tun haben, sondern mit völlig anderen, rein politischen Überlegungen, die hier übrigens keine Rolle spielen sollten.
Was meinen Sie?
Na, ich meine zum Beispiel dieser Schönheitswettbewerb, den wir eine Zeit lang erlebt haben zwischen Herrn Söder und Herrn Laschet. Mhm. Da ging es nicht um Infektionsschutz. Wir haben dabei übrigens auch übersehen, dass nach wie vor in Bayern die höchsten Infektionszahlen und die höchsten Todeszahlen sind, trotz all der Maßnahmen von Herrn Söder. Das muss einem ja auch mal, das kann nicht nur an der Grenze zu Österreich liegen. Die haben inzwischen ganz vernünftige Zahlen. Also hier muss man einfach mal auch viel rationaler und viel ruhiger rangehen. Und wir brauchen diesen Diskurs mit der Wissenschaft. Und was Masken angeht, so habe ich mich am Anfang gegen die Maske ausgesprochen, weil ich mich maßlos geärgert habe, dass in Bayern, wo man wusste, dass es nicht die vernünftigen, die FFP2 oder FFP3-Masken überhaupt gibt, eine Bußgeldverfügung gemacht hat für denjenigen, der sich nicht einen feuchten Lappen vors Gesicht hält. Das war mein Petitum damals. Inzwischen wissen wir, dass selbst der feuchte Lappen vorm Gesicht meine Umwelt, nicht mich, meine Umwelt besser schützt als gar nichts. Und das muss man dann auch einfach sagen, das muss man auch durchsetzen. Und wer darin eine Grundrechtseinschränkung sieht, dem kann ich nicht mehr helfen. Der hat, glaube ich, den hohen Charakter der Grundrechte nicht wirklich verstanden.
Mhm. Kommen wir vielleicht sicherlich gleich nochmal drauf zurück, auf das Thema Maskenpflicht. Das beschäftigt nämlich viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Das merken wir an unseren E-Mails, die bei uns einlaufen und bei unseren Anrufern. Aus Essen hat uns angerufen Herr Rimbartz, wenn ich das richtig sehe. Oder Herr Rimbartz?
Ja, Herr Rimbartz, genau.
Herr Rimbartz, genau. Herzlich willkommen. Ich habe gerade aus der Regie die Informationen bekommen. Sie hätten uns mitgeteilt, Sie waren bei der Demonstration in Berlin, bei der großen Demonstration dabei.
Genau, also ich war jetzt Ende August dabei, ich war aber auch am 1. August dabei. Und am 1. August war es so gewesen, dass es erfreulicherweise weniger von rechten Gruppen unterwandert wurde. Am 29. August war es leider so, aber mir ist doch sehr wichtig, deutlich zu machen, dass die Demonstration an der Siegessäule von Querdenken eine andere war als die Demonstration vom Reichstag.
Darauf habe ich schon hingewiesen, ja. Mhm.
Und der zweite Punkt, und wieso ich hingehe, und ich bin Medizinprodukteberater, ich bin Krankenpfleger und ich habe einen Wirtschaftsabschluss, ist die Todesrate. Die Todesrate ist gering. Die liegt bei 0,3, 0,5, 0,1. Da kann man, kommt natürlich im Frühjahr war sie höher, im Herbst ist sie jetzt niedriger. Aber wenn wir uns jetzt einigen würden auf 0,5, dann heißt das, dass eben nur jeder 200. stirbt. Also wenn nur einer von 200 sterben, wieso machen wir das? Das ist meine große Frage. Und das sind viele Leute und auch in meinem Umfeld, die so denken. Mhm. Also ich bin ja im Medizintechnikbereich. Wenn ich mit den Krankenhäusern spreche, die erste Welle war quasi kaum da. Das war in Uni Aachen war das so. Es gab Schwerpunktkrankenhäuser, aber in Mahl nicht, in Köln nicht.
Und wenn Sie mal so ins Ausland schauen, das hat Sie nicht erschreckt, wie das in Italien ablief, in Spanien, welches Potenzial dieses Virus hat?
Aber das war im Frühjahr und ihm fällt dann auch Italien ein. Ich war ja auch Italien erschreckt. Ja, ich war jetzt aber auch in Griechenland gewesen. Also die wirtschaftlichen Folgen sind massiv. extrem offenen Tourismus. Also ich bin ja Grieche und ich war also vor Ort, was meine Freunde, Bekannten, Verwandten gesagt haben. Und das steht nicht in der Relation. Also wenn einer von 200 stirbt, wieso machen wir das?
Also lieber das laufen lassen oder was wäre? Ja genau, da gebe ich auch keinen Verdacht.
Heißt kontrolliert. Das war, am Anfang ging es darum, nicht das Gesundheitssystem zu überlassen. Ja. Das war zu keinem Zeitpunkt in Deutschland überlastet, zum keinem.
Aber vielleicht auch wegen der, vielleicht wegen der Gegenmaßnahmen, die eingeleitet worden sind. Nee,
da kann man wieder diskutieren, was im März, April genau war. Also das ist wieder das ist ein bisschen ist kompliziert. Also es ist eine Infektion unter vielen. Es ist, der Coronavirus ist infektiös. Das denken auch, ich sag mal, 99%, die da hingehen. Aber es ist eben nicht so tödlich. Und das hat sich wirklich jetzt im letzten halben Jahr mehr als deutlich gezeigt. Und dann ist doch die Frage berechtigt, wieso machen wir das?
Okay, die Frage haben Sie mehrfach gestellt. Herr Remaas, danke Ihnen für Ihren Anruf aus Essen. Und ich glaube, durchgeatmet hat Herr Montgomery, waren Sie das?
Ja, bitte. Ich frage Herrn Rimbaris mal, wenn er Medizintechnik berät, ein Gerät, das er verkauft, das eine Todesrate von 0,5% bei der Intervention hat, das Haftungsrisiko würden Sie doch nicht übernehmen. Das heißt, wir als Ärzte sind mit einem neuen Virus, mit einer neuen Erkrankung, die man offensichtlich eindämmen kann, und da waren wir sehr erfolgreich konfrontiert. Wir können doch nichts anderes tun, als volle Pulle dagegen kämpfen und nicht sagen, naja, weil auch einer an Grippe stirbt und einer an Krebs stirbt und vielleicht noch einer am Herzinfarkt stirbt, deswegen lassen wir das jetzt laufen und lassen die Leute sterben. Ich bin auch nicht sicher, ob Sie mit Ihren 0,5% richtig liegen. Da, wo wir es messen können, da, wo wir eine Korrelation zwischen nachgewiesenen Infektionen, nachgewiesenen schweren Verläufen und Todesfällen haben, haben wir Todesraten um die 4%. Die Dunkelziffer kennt niemand. Und es gibt leider bis heute keine valide wissenschaftliche Untersuchung, die diese Frage eindeutig beantwortet. Und deswegen hatten wir keine Wahl, als volle Pulle gegen diese Erkrankung anzugehen, bis wir entweder eine valide Therapie oder eine funktionierende Impfung haben. Das haben wir getan. Und ich kann es nur noch mal sagen, zu verharmlosen und zu verniedlichen, wir haben ja nur 0,5%, also nur jeder 200. stirbt. Herr Rimbaris, ich weiß nicht, wer dieser 200. ist. Und deswegen kämpfe ich um alle 200.
Erwin Rödel von der CDU dazu.
Ja, also kann das nur unterstützen. Das ist die Diskussion Huhn und Ei. Ich bin der festen Überzeugung, dass durch diese Maßnahmen wir diese geringen Infektions- und Todesraten haben. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo das also nach meiner Meinung wieder noch größere Bedeutung gewinnt. Kältere Jahreszeit, dass sich also Erkältung, Grippe, Corona vermischen könnten. Und deshalb ist es also gerade, ich sage es mal, in der Schlussphase, bevor wir hoffentlich dann zur Jahreswende Impfstoffe zur Verfügung haben, besonders wichtig, diese Maßnahmen einzuhalten, sie auch zum Schutz der anderen und von sich selbst auch zu akzeptieren, weil ich denke, wir haben jetzt relativ erfolgreich das erste halbe Jahr dieser Pandemie überstanden. Nach meiner Meinung sehen wir Licht am Ende des Tunnels, was also Impfstoff angeht und damit dann das Ende der Pandemie. Und ich hoffe, dass das Verständnis dafür da ist, zum Schutz der Menschen noch einige Monate dieser Einschränkungen, die mir persönlich auch nicht gefallen, aber dass man die zum Schutz der Gemeinschaft akzeptiert. Ja.
Also Herr Rimbaris aus Essen ist noch dran. Ich möchte die letzte Minute vielleicht noch nutzen, die wir noch haben vor den Nachrichten, ihn zu fragen. Sie haben es ja gerade schon geschildert, dass da eben rechtsextreme Reichsbürger zu sehen gewesen sind. Sie haben es selber gesagt, Anfang August weniger, jetzt stärker. Dass Sie die da gesehen haben, das hat Sie nicht gestört, oder?
Nein, das hat mich schon sehr gestört. Und ich habe es auch sehr bedauert, was am Reichstag passiert ist. Also sehr bedauert, weil ich das mir klar war, dass die Medien sich eher darauf konzentrieren, dass das eigentliche Anliegen zu hinterfragen, der Leute, die eben dort die Maßnahmen der Regierung in Frage stellen, mit welcher Berechtigung das passiert, dass das dann unterm Tisch quasi fällt. Und das ist ja auch die Konsequenz von Querdenken dann gewesen, dass man sich jetzt auf Konstanz zum Beispiel konzentriert, dass man eher nicht in Berlin gehen wird, wo man das hoffentlich besser im Griff hat.
Aber dass der Fokus der Medien dann auf die Rechtsextremen geht, das war für Sie ein wichtigerer Aspekt, als dass Sie nicht mit Rechtsextremen mitmarschieren? Oder
was es ist ja immer, was ich da sagen wollte, man kann das ja, wenn 40.000 Leute es ja kaum verhindern. Und die Konsequenz, die daraus gezogen worden ist, dass sich das nicht wiederholt, ist ja vom Querdenken 7.11, dass man gesagt hat, okay, wir gehen nicht mehr nach Berlin, wir gehen eben nach Konstanz. Also man möchte das nicht wiederholen.
Und fahren Sie wieder hin?
Ich würde eventuell sogar hinfahren, wenn es nicht so weit weg wäre. Und ich war ja auch zweimal in Stuttgart gewesen. Und ich kann nur sagen, die ich in Stuttgart gesehen habe, bleiben wir mal dabei, das sind aber meistens so 5.000, 3.000, das sind überwiegend aus der bürgerlichen Mitte. Und am 1. August war es auch der Fall. Jetzt Ende August war es weniger Fall, also sichtbar mehr. Also ist schon richtig und das bedauere ich persönlich, weil das eigentliche Anliegen, eben die Corona-Maßnahmen, da in Hintertreffen geraten sind, medial.
Protest gegen die Corona-Politik, absurd oder überfällig. Wir haben jetzt zuletzt gehört, Herrn Rimbaris aus Essen, der an der Demonstration in Berlin teilgenommen hat. Silke Lenz hat uns geschrieben, das möchte ich Ihnen gerne zu Gehör bringen. Meiner Meinung nach ist der Protest überfällig. Ich lese seit geraumer Zeit die hervorragenden Publikationen des RKI zum Thema Corona und schlussfolgere aus diesen Zahlen, dass es zurzeit keinen Grund mehr für die Maßnahmen gibt. Ich wünsche mir, dass über die Berichte des RKI in ihrer Gänze diskutiert wird und nicht nur auf die Anzahl der positiven PCR-Tests geschaut wird. Das ist die Meinung von Silke Lenz. Und Herr oder Frau Pösch ist der Meinung, die Freiheitsrechte müssen da aufhören, wo das Leben der Mitmenschen erheblich gefährdet wird, so wie im Straßenverkehr. Und deshalb sollte das Verfassungsgericht auch alles verbieten, was das Leben der Mitmenschen erheblich gefährdet und für diese Abwägungsentscheidung die wissenschaftlichen Erkenntnisse der ganzen Welt berücksichtigen. Die Meinung von Herrn oder Frau Pösch per E-Mail. Und angerufen aus Darmstadt, wenn ich das richtig sehe, Frau Olgerts, schönen guten Morgen. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
Ja, Olgerts, ja.
Absurd oder überfällig?
Ach so, zuerst mal zu den Maßnahmen. Die Proteste. Ja, ja. Gut, dann würde ich gerne mich auf den Hörer beziehen, der zuvor gesprochen hat.
Ja, sehr gern.
Denn was mich so ein bisschen stört ist, okay, es wird immer so getan von den Leuten, die dorthin gehen, als würde man das billigend in Kauf nehmen, dass eben auch ein paar rechtsradikale Reichsbürger und so weiter dort mitlaufen. Aber wenn man sich dann einfach mal anschaut, wer eigentlich diese Demo organisiert, dann ist es doch auffällig, dass zum Beispiel jetzt auch gerade rausgekommen ist, dass, ich glaube, das ist der eine der rechten oder linken Hände von diesem Ballweg, dass der selber halt auch im Reichsbürgerspektrum zu verorten ist.
Das ist der Pressesprecher von Michael Ballweg.
Ja, vielen Dank, ich wusste auch den Namen nicht mehr.
Wir hatten das auch als Thema eines Interviews mit Michael Ballweg letzte Woche im Interview im Deutschlandfunk. Kann man auch alles nochmal nachlesen.
Ja, Entschuldigung.
Bitte. Nee, kein Problem.
Ich jetzt nicht mitbekommen.
Kein Problem.
Aber zum Beispiel auch, er hat ja dann auch diesen Kennedy, Francis Kennedy Jr. da eingeladen, der ja auch wirklich ein ganz hartgesottener Allesleugner, Impfleugner. Also das sind einfach, man kann jetzt nicht sagen, naja, ich bin da jetzt hingegangen, weil ich mit den Maßnahmen irgendwie unzufrieden bin, was ja nun wirklich auch jeder für sich entscheiden kann. Also da würde ich auch sagen, darf man auch die Kritik dann aushalten, aber da muss man einfach hinschauen, wer organisiert das. Ich meine, der Ballweg hat auch auf der Bühne, ich habe mir das dann bei YouTube mal, ich höre mir das dann, ich schaue mir halt die Reden dann an. Leider kriege ich das immer nur, und das wollte ich an der Stelle auch nochmal an den Rundfunk adressieren. Ich kann zum Beispiel die Rede von diesem Kennedy, die kann ich dann nur bei YouTube hochladen von Seiten, von Leuten, von die halt diese Querdenken-Sympathisanten sind, weil das einfach anders nicht verfügbar ist. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil wenn man sich das einfach mal anhört, und auch Ballweg hat dann auch gesagt, das wäre eine verfassungsgebende Versammlung, die er da, die dort stattfindet, dann kann man einfach nicht sagen, das sind jetzt hier Leute, die wollen ihre demokratischen Rechte zum Ausdruck bringen oder die wollen Kritik üben, sondern da geht es tatsächlich um viel mehr. Also ich habe immer das Gefühl, also mein Empfinden, es geht nur am Rande um Corona. Also das ist einfach eine ganz große, ist eine Entwicklung, die schon länger läuft.
Und worum geht es den Leuten Ihrer Meinung nach?
Ja, tatsächlich? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Sie sind offensichtlich mit der Demokratie, so wie wir sie, die real existierende Demokratie, so wie sie eben ist, mit all ihren, mit der Makulatur, die eben immer auch mit im Spiel ist, weil wir die ja selbst gestalten. Und auch bei Corona ist es ja so, niemand kann sofort, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, niemand hat sofort die richtigen Antworten, sondern das sind einfach auch Prozesse und in Prozessen werden auch Fehler gemacht. Und ich habe das Gefühl, da soll wirklich alles eigentlich in Schutt und Asche gestampft werden, was da ist. Und das bedroht mich tatsächlich. Also ich fühle mich von diesen Leuten bedroht. Ich fühle mich auch bedroht dadurch, dass so alles verwurstet ist, ja. Also mit QAnon und Chemtrails und 5G, also da zweifle ich auch ein bisschen an der Menschheit. Und
ja,
Frau Olgert. Und das ist natürlich auch nicht gut. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht an der Menschheit zweifeln.
Ja, ich denke, das wollen wir alle nicht. Danke Ihnen für Ihren Anruf. Schönen Gruß nach Darmstadt. Vielen Dank für Ihre Meinung. Herr Mögle aus Stuttgart ist der nächste unserer Hörer. Schönen guten Morgen. Sehen Sie das auch ähnlich so oder ganz anders?
Ich habe jetzt das nicht ganz mitgekriegt, weil mir noch jemand dazwischen einrief. Mein Beitrag wäre eigentlich, man möge mal überlegen, wir leben in friedlichen Zeiten. Die überwiegende Anzahl der Leute in uns, zumindest in unserem Land, sind nicht schlecht versorgt. Wir haben Frieden. Wir haben Länder, in denen Unruhen sind, denen es schlecht geht. Die haben Corona. Was ist mit den Corona-Kranken in Russland und so? Also, und wenn man dann von Einschränkungen von Grundrechten nur wegen den Maskentragen fragt, oder jetzt, was da vorher mal so durchkam, dass es alles gar nicht mehr ganz so wichtig sei. Gerade jetzt im Moment ist es wichtig, dass man sich dran hält. Es ist aber auch genauso wichtig, dass man die Grundrechte diskutiert und nicht gegeneinander auseinanderdividiert. Mhm. Körperliche Unversehrtheit gegen Freiheit. Ein gesunder Mensch ist leichter frei.
Herr Mögle, ich danke Ihnen ganz herzlich auch für diesen Impuls. Das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ich möchte auch gerne auf dieses Demonstrationsrecht zum Beispiel mal als Beispiel zu sprechen kommen, auch in der Runde. Herr Beck, vielleicht die Frage an Sie. Da wurden ja anfangs sämtliche Demonstrationen verboten, dann wurden sie teilweise wieder erlaubt von den Gerichten, ja auch die Demonstration ja auch in Berlin. Haben die Behörden da nicht völlig überzogen und leichtfertig Grundwerte eingeschränkt?
Ja, das kann schon sein. Das muss man sich eben genau gründlich angucken. Ich bin gelernter DDR-Bürger und ich habe tatsächlich einen Rechtsstaat erlebt und auch Gewaltenteilung erlebt. Die Gerichte, die auf Antrag von Bürgerinnen und Bürgern politische Entscheidungen überprüft haben, da ist ja der Rechtsstaat geradezu aufgeblüht und wir haben ihn gespürt. Ich will etwas grundsätzlicher werden. Die Schutzmaßnahmen greifen, weil und wenn die Menschen bereit sind, sich solidarisch zu verhalten, diese Schutzmaßnahmen also akzeptieren. Und die Solidarität entfaltet sich auf der Vertrauensbasis gegenüber der Politik. Und genau das darf die Politik nicht verspielen. Deshalb muss sie absolut transparent agieren. Das, was mich wundert, ist, dass und gerade in dieser Krise wieder die Bürgerbeteiligung viel zu kurz gekommen ist. Es ist wirklich erstaunlich, dass man die Politik immer wieder daran erinnern muss, dass sie Möglichkeiten schaffen muss, auch strukturell.
In welcher Form?
Einfach, ja, zum Beispiel, dass man einen Bürgerbeirat eingesetzt hätte, angeschlossen an das Kanzleramt, besetzt mit 69 Menschen, nämlich genau
aber
so
viel Sitze,
wie es im Bundesrat.
Wir haben einen Bürgerbeirat, der heißt Deutscher Bundestag. Ich meine, wofür wählen wir Politiker?
Ja, aber wir erleben doch gerade eine Debatte, wo die Menschen sich auch kritisieren, wo sie die Politik eben vielleicht aber auch nicht verständlich fühlen.
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir können es doch nicht plebiszitär machen.
Nein,
wir
darum geht es auch nicht. Plebiszitär ist was anderes.
Wir haben 709 Leute gewählt, damit sie für uns genau diese Aufgabe wahrnehmen. Und sie machen das in dieser Sache wirklich gut. Ich störe mich daran,
aber
dass man meint, Demokratie sei nur, wenn alle alles mittragen
können. Nein, Moment, absolutes Missverständnis.
Das haben Sie aber so gesagt.
Nein, das habe ich so nicht gesagt. Bürgerbeteiligung ist etwas anderes. Bürgerbeteiligung ist etwas anderes als direkte Demokratie. Da geht es um Ratschläge, da geht es um einen Beirat gegebenenfalls, den die Politik hätte einberufen können. Das ist auch nicht unüblich, das macht sie auch. Und wenn wir an die Enquete-Kommission denken, die Herr Rüttel gerade zitiert hat, was mich ja freut, das ist ja genau unser Vorschlag, nämlich eine Kommission beim Parlament, nicht nur die Abgeordneten, sondern auch die Wissenschaft, aber genau das dann zu ergänzen damit, dass die Bürgermeinung eben tatsächlich auch gebündelt mit an den Verhandlungstisch kommt.
Vertrauen, hat Herr Beck gerade gesagt, das darf nicht verspielt werden. Und ich möchte einen zweiten Aspekt vielleicht noch nennen. Nach den Demonstrationen oder neben den Demonstrationen verbieten, ja nicht verbieten oder gestatten. Der Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja jetzt dieser Tage letzte Woche gesagt, ja, wir würden heute nicht mehr alles genauso machen wie damals, mit dem Wissen von heute. Einen zweiten Shutdown wird es so in der Form nicht geben. Zum Beispiel hat er auch das Kontaktverbot in Alters- und Pflegeheimen genannt, dass es so nicht mehr geben werde. War das nicht unverantwortlich in der Tat von der Politik? Oder ein Beispiel dafür, wie auch Vertrauen verspielt werden kann, Herr Rüddel?
Also wir haben sicherlich manche Maßnahmen ergriffen, die man heute so nicht ergreifen würde. Aber die Herausforderung war neu. Wir mussten lernen, mit der Situation umzugehen. Und da sind sicherlich Fehler gemacht worden. Und zu diesen Fehlern muss man stehen. Und damit diese Fehler nicht nochmal gemacht werden, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das transparent, nachhaltig aufarbeiten, diese Enquete-Kommission einrichten, aber auch ständig, täglich hinterfragen, ob das, was wir entschieden haben, auch wirklich richtig ist und dann die Dinge auch wieder schnell dann korrigiert. Und in dieser Situation sehe ich uns und wir sind ja auch als Politiker eigentlich tagtäglich mit den Menschen in Kontakt und bekommen Rückmeldungen. Und ich bekomme viele, viele, viele Rückmeldungen, dass man froh ist, dass in Deutschland so gehandelt worden ist, wie gehandelt worden ist.
Ja, es gibt auch viel Kritik und auch durchaus auch berechtigte Kritik. Das haben Sie ja gerade schon gesagt.
Es gibt Kritik, aber man muss das alles auch in einem Verhältnis sehen. Ich höre viel öfter, Gott sei Dank lebe ich in der Pandemie in Deutschland, als dass ich also das Gegenteil höre.
Ja gut, und dann fragen Sie mal die Friseure, die geschlossen worden sind, die Einzelhandelsbetreiber, auch viele Selbstständige, die jetzt zum Beispiel keine Betriebsausgaben, keine Bürokosten haben, die stehen total auf dem Trockenen.
Man muss sich nur überlegen, wenn wir nicht diese guten Maßnahmen getroffen hätten, wie es denen dann gehen würde. Mhm. Also man muss einfach sehen, dass wir neben vielen Fehlern deutlich mehr richtig gemacht haben. Und wenn man sieht, dass auch die Wirtschaft so langsam wieder ans Laufen kommt, haben wir nicht nur, was den Gesundheitsschutz angeht, vieles richtig gemacht. Wir haben auch vieles richtig gemacht, um also die Wirtschaft aufzufangen, Arbeitsplätze zu retten. Und das macht sich jetzt bezahlt, indem wir wieder in einen gewissen Aufschwung kommen.
11.17 Uhr also, haben wir jetzt eine genau richtige trotzdem. Zeit, jetzt nochmal Herrn Frick aus Hamburg mit in die Diskussion hineinzubringen. Wir kommen auf Sie zurück. Das war, glaube ich, Herr Beck, der sich da gemeldet hat. Herr Frick, zunächst aber aus Hamburg, bitte.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Guten Morgen, hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, ich habe da eigentlich drei Punkte zuzusagen. Und zwar, ich finde jetzt
Machen
die
bitte
Maßnahmen.
Kurz. Machen Sie es bitte kurz.
Ja, ich mache es kurz. Ja. Die Maßnahmen kann man später darüber diskutieren. Man solle daraus lernen aus der ganzen Geschichte und das vielleicht in Zukunft besser machen, wenn sowas passiert. Des Weiteren finde ich schlimm, dass rechte Gruppierungen oder extreme Gruppierungen, vor allem Rechte, sich da jetzt irgendwie versuchen, einen positiven Effekt rauszuholen. Und ich ärgere mich über die Demonstranten deswegen, weil man könnte die Energie vielleicht mal drin verschwenden oder nutzen, um Ideen zu entwickeln, wie man in Zukunft weitermacht mit Schulen und so weiter. Anstatt zu demonstrieren, vielleicht einfach mal so ein bisschen Hirnschmalz zusammenpacken. Bei diesen Menschen gibt es auch welche, die clever sind, und mal zu gucken, was man vielleicht für neue Sachen, für neue Ideen für die Zukunft entwickeln kann, um das voranzubringen und dann ein bisschen einfach zu unterstützen und nicht zu demonstrieren, einfach nur. Mhm. Und alles erstmal negativ zu hinterfragen, weil jeder Mensch, der gerettet wird durch die Maßnahmen, ist, glaube ich, eine gute Maßnahme.
Das heißt, Sie sind erstmal so einigermaßen zufrieden mit dem Kurs?
Ja, natürlich. Es gibt bestimmt Dinge, die besser gemacht werden hätten können, aber es war eine extreme Situation und man muss einfach jetzt lernen und schauen, dass man nach vorne schaut und die ganzen Sachen verarbeitet und für die Zukunft einfach draus lernt.
Herzlichen Dank für diesen Anstoß aus Hamburg. Herr Frick, Ralf-Uwe Beck vielleicht dazu von Mehr Demokratie e.V.
Ja, ich finde, angehängt an das, was Herr Rüddel gerade gesagt hat, den Ausblick wichtig. das und wie die Politik auswerten will und Rückschlüsse ziehen will. Und deshalb finde ich, braucht es jetzt gerade, wo sich die Gesellschaft aufspaltet, wo wir aufgeregtere Diskussionen, Debatten erleben, eine verlässliche Ansage. Es müsste jetzt der Beschluss des Bundestages her, eben genau die Enquete-Kommission, die da gerade erwähnt ist, auch beschlossen werden. Und eine solche Enquete-Kommission, die arbeitet ja sehr, sehr gründlich, fände ich auch eine hervorragende Voraussetzung, nicht nur ranzuzoomen an die einzelnen Probleme, also jetzt beispielsweise Mundschutz ja oder nein und was bringt das, sondern auch mit dem Weitwinkel zu arbeiten. Also das ist eine Krise der Superlative, es umfasst ausnahmslos alle in dieser Gesellschaft.
Auf dieser Welt.
Auf dieser Welt, richtig. Und deshalb lohnt es sich auch, sämtliche Bezüge anzuschauen. Diese Chance haben wir jetzt und sollten das auch tun. Ich will nur ein Beispiel nennen und noch Stichworte nennen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist in der Debatte oder auch, wir haben es gerade gehört in den Nachrichten, es gibt eine Landwirtschaftskommission. Welche Rolle spielt die Massentierhaltung beispielsweise für Infektionen, die auf multiresistente Keime zurückgehen? Ist das nicht auch ein Feld, mit dem sich die Gesellschaft befassen müsste und wo es eine Schnittstelle gibt hin zum Gesundheitsschutz? Wie viele Betten sind denn belegt aufgrund solcher Infektionen? Und macht es nicht dann den Flaschenhals eng, in einer solchen Pandemie die Krankheitsfälle zu bearbeiten? Ich nenne jetzt nur Beispiele, aber eben eine solche sehr gründliche Aufarbeitung wäre eine große Chance, uns gesamtgesellschaftlich weiterzubringen.
Aufgearbeitet werden müsste, es gibt eine ganze Liste von Dingen, die man da aufzählen könnte. Das Thema Schulschließungen würde ich da zum Beispiel auch mal nennen.
Ja, oder aber auch Digitalisierung von Schule, Pro
oder
und Contra.
Auch den Umgang jetzt mit den Reiserückkehrern, das war ja auch so ein Hin und Her. Erst wurde eine Testpflicht eingeführt für Personen, die aus Risikogebieten kamen. Auch kostenlose Tests für alle anderen Rückkehrer. Dann wurde die wieder abgeschafft jetzt kürzlich.
Das ist doch richtig.
Mit dem Argument, die Tests müssten jetzt den Pflegern und in den Pflegeheimen und den Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Aber ist dieses Hin und Her, ist das nicht auch schädlich? Kostet das nicht auch Vertrauen?
Ja, natürlich. Mhm. Das Vertrauen, das kostet was, aber der muss den Leuten klar machen, dieses Hin und Her ist nicht irgendeine Beliebigkeit, sondern das ist wirklich der Zugewinn an Erkenntnis. Und der ist noch nie im Leben so schnell auf die Menschen zugekommen. Und das Tolle ist doch eigentlich, ich bin da völlig konträrer Ansicht zu Herrn Beck, wir haben in Deutschland ganz viel Vertrauen durch die Entscheidungen der Politik gehabt. Vertrauen ohne Entscheidungen nutzt ihnen nämlich gar nichts. Endlose Laberkommissionen bringen nichts, sondern wir brauchen eine klare Ansage, was jetzt richtig ist. Und die muss man manchmal auch ändern. Das haben wir erlebt. Und deswegen stehen wir in der Welt einzigartig da. Ich bin total bei Herrn Rüttel. Andere Länder gucken auf uns und sagen, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es geschafft? Sowohl die wirtschaftlichen, wie die sozialpsychologischen, wie die Grundrechtseinschränkungs-, wie die Gesundheitsauswirkungen so niedrig zu halten. Das ist in anderen Ländern ganz anders gewesen.
Also, und bin ich vielleicht da? Ich habe zwei Sätze.
Erst Herr Rüttel, vielleicht zwei Sätze, ja, kurz bitte.
Also das Virus hat die Welt verändert. Mhm. Die Welt ist nach meiner Meinung enger zusammengerückt. Wir hätten nie und nimmer so viele potenzielle Kandidaten an Impfstoff, wenn wir nicht gemeinsam geforscht hätten. Die Welt wird digitaler. Wir arbeiten in Europa wesentlich enger zusammen. Also auch diese Aspekte muss man einmal sehen. Und das ist ein Erfolg auch für die Zukunft, auch für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in Zukunft.
Herr Beck.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Politik morgen anders entscheidet, als sie heute entschieden hat. Das ist, halte ich für völlig normal und wie gesagt auch regelrecht sympathisch. Ja. Es muss nur an einer Stelle dann eben tatsächlich eben sauber ausgewertet werden. Ich will noch mal auf Herrn Montgomery eingehen. Bürgerbeteiligung kann sehr, sehr effizient gestaltet werden und hat nichts mit Laberrunden zu tun oder sonst irgendwas. Wir haben ja auch angekoppelt an verschiedenste Politikbereiche auch Formate von Bürgerbeteiligung, die hervorragend funktioniert. Nur in dieser Krise haben wir sie uns nicht gegönnt und haben Bürgerbeteiligung von Regierungsseite auch strukturell nicht vorgesehen. Das halte ich tatsächlich für ein Manko.
Das ist aber das Typische einer Krise, dass sie eben manchmal schnell schwierige Entscheidungen in einem magischen Viereck, ich habe die Politiker nicht beneidet, in dem Viereck zwischen Gesundheitsschutz, sozialpsychologischen Folgen, Ökonomie und Grundrechtseinschränkungen, immer die richtige Schnittmenge dieser vier Grundwerte zu finden. Das war schon eine Leistung, da waren wir in Deutschland ausnahmsweise mal richtig gut. Und das sage ich als Arzt, und Sie wissen, dass die Ärzte in der Regel, egal wer regiert, immer ein bisschen kritisch sind.
Wir haben noch einen Anrufer.
Wir haben das wirklich gut gemacht.
Wir haben noch einen Anrufer in der Leitung.
Ich kann das sogar unterstreichen, Herrn Montgomery.
Also wir haben da gar keinen Widerspruch. Wir haben noch einen Anrufer, und zwar aus Leipzig. Das ist der Herr Klose. Schönen guten Morgen, Herr Klose. Herzlich willkommen in der Runde hier.
Ja, schönen guten Morgen. Können Sie mich gut hören?
Wir können Sie wunderbar hören aus Leipzig. Und zwar, wie ist Ihre Frage, wie ist Ihre Meinung?
Ich habe zwei Aspekte dazu beizutragen. Also zunächst einmal muss ich sagen, ich stehe positiv hinter den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Und ich gehöre eher zu denen, die tatsächlich froh sind, dass ich hier leben darf und nicht in einem Land wie beispielsweise den Vereinigten Staaten, wo im Grunde genommen alles drunter und drüber geht, weil man diese Krise vollkommen ignoriert. Und in der Diskussion mit Corona-Skeptikern, um das jetzt mal so platt zu sagen, fällt mir immer wieder auf, dass ein Aspekt gedanklich überhaupt gar nicht zugelassen wird, nämlich der, dass wir vielleicht aufgrund der Corona-Maßnahmen so gut dastehen, wie wir eben dastehen. Und,
das ist dieses sogenannte Präventionsparadox, was immer wieder genannt wird auch. Ne? Also man kann
ja,
hinterher.
Genau. Wir haben die Maßnahmen, die sind gut gelaufen und aus meiner Sicht. Und ja, mich nervt das auch, einen Mundschutz zu tragen. Mich schränken auch diese Maßnahmen beruflich ein. Aber trotzdem stehen wir als Gesellschaft eigentlich gut da im Vergleich zu anderen Ländern. Und mir kommt immer wieder unter, dass also in der Diskussion mit Skeptikern dann diese Aspekte international, also der globale Blick, überhaupt keine Rolle spielt. Und das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Thema der Meinungsfreiheit. Wir leben in einer Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit. Und jeder, der was anderes sagt, liegt aus meiner Sicht falsch. Jeder kann seine Meinung sagen. Und die können auch demonstrieren in Berlin und ihre Meinung kundtun. Wir als Gesellschaft sollten das aushalten und wir halten das auch aus. Was mir nur auch auffällt, ist, dass eine argumentbasierte Diskussion mit vielen Skeptikern nicht mehr möglich ist. Und die nehmen es als Maulkorb oftmals wahr, wenn man überhaupt nur Gegenargumente bringt, wenn man also mit deren Meinung quasi nicht einverstanden ist. Aber Sinn und Zweck einer Diskussion ist ja, dass man Argumente austauscht und auch anderen Argumenten gegenüber offen ist,
alles klar,
um gleich die eigene Meinung zu korrigieren.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Leipzig, auch ein wertvoller Beitrag. Ich möchte die letzten Minuten jetzt nochmal dazu verwenden, auf Ihren Vorschlag, Herr Beck von Mehr Demokratie e.V., gemeinsam mit BUND, Bund der Steuerzahler und Foodwatch nochmal einzugehen. Sie haben ja jetzt vorgeschlagen, diese Maßnahmen aufzuarbeiten im Rahmen einer Parlamentskommission, bestehend aus Mitgliedern des Bundestags zur Hälfte und zur anderen Hälfte aus Mitgliedern der Vertretern der Zivilgesellschaft und einen Bürgerrat auch einzurichten, wo Bürger per Los hineingesendet werden sollen. Wenn dieser Vorschlag oder mit diesem Vorschlag, den Sie da machen, leisten Sie nicht de facto da Vorschub denen, die sagen, Herr Montgomery hat es ja auch schon angedeutet, die Corona-Politik, die sei nicht demokratisch legitimiert?
Nein, überhaupt nicht. Die Entscheidungen sind natürlich demokratisch legitimiert. Wir haben ein gewähltes Parlament, wir haben eine Regierung, wir haben eine einigermaßen funktionierende Gewaltenteilung, einen Rechtsstaat, der in dieser Krise auch funktioniert. Es geht uns tatsächlich um einen Ausblick, um ein unaufgeregtes, sehr sauberes und solides und transparentes Aufarbeiten. Die Geschäftsordnung des Bundestages sieht ja solche Kommissionen wie eine Enquete-Kommission vor, nach genauen Regeln, und das zu koppeln mit der Kompetenz der Betroffenen, die damit an den Tisch gehören, also einen losbasierten Bürgerrat. Auch das ist für den Bundestag kein fremdes Format. Er wünscht sich jetzt selber ein.
Gab es das schon mal?
Es gab einen Bürgerrat Demokratie im vergangenen Herbst. Es wird jetzt Anfang des nächsten Jahres, und zwar auf Wunsch des Bundestages, einen weiteren Bürgerrat geben zu dem Thema Deutschlands Rolle in der Welt.
Und, also auch per Losverfahren.
Auch per Losverfahren ausgewählt. Der große Vorteil ist, dass man dann tatsächlich den repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung am Tisch hat und das, was sonst selten gelingt, auch in den Debattenräumen nicht gelingt, nämlich, dass die sich sonst weniger einbringen, wir wissen das von einkommensschwächeren und bildungsferneren Schichten, das ist durch x Studien so nachgewiesen, dass die tatsächlich mit ins Gespräch gehen, mitgehört werden und deren Belange und Befindlichkeit mit einbeziehen. Werden. Das ist ein ganz großes Plus, von dem die Politik nur bereichert werden kann.
Jetzt haben wir noch eine gute Minute. Herr Rüttel, Erwin Rüttel von der CDU, da schließe ich Ihnen natürlich die Frage an. Kommt sowas?
Also der Bürgerrat ist der Deutsche Bundestag. Also meine Haltung ist das nicht. Die Politiker sind gewählt vom Volk und sehr, sehr eng vernetzt mit dem Volk. Also wir brauchen diesen Austausch und wir werden den sicherlich in der Enquete-Kommission auch entsprechend wahrnehmen, auch mit Erfahrungsbereichen aus der Bürgerschaft. Aber ich denke, insgesamt sollten wir an der bewährten Art unserer repräsentativen Demokratie festhalten. Aber vielleicht zum Schluss möchte ich noch sagen, das Virus ist nicht schwächer geworden. Wir sind durch unsere Maßnahmen stärker geworden. Und ich denke, das ist wichtig, dass man die Hygieneregeln die nächsten Monate lebt.
Protest gegen die Corona-Politik absurd oder überfällig. Das war das Thema hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk am Montagvormittag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei den Mitdiskutanten fürs engagierte Diskutieren, bei unseren Hörerinnen und Hörern, fürs Anrufen, fürs E-Mail schreiben. Ich denke mal, wir haben ja ein breites Spektrum abbilden können. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Oliver Heckmann. Schönen Tag.